Ja, anhand von der Versuchungsgeschichte, wo Jesus 40 Tage in der Wüste war und vom Teufel selber versucht worden ist, haben wir das letzte Mal zusammen die drei Lebenslügen herausgefunden. Der Christian hat sie schon gesagt. Uli, hast du PowerPoint noch? Super. Dann kann ich da gerade die Folien anzeigen. Du bist, was du tust. Du bist, was andere über dich sagen. Du bist, was du hast. Das ist das, was wir letztes Mal zusammen so weit einmal erarbeitet haben. Und wenn du letzte Woche die Predigt verpasst hast, du kannst sie nachhören auf der Homepage oder der CD haben. Dahin bei der Technik oder ich kann dir sie auch ausgeschrieben geben. Und auf jeden Fall haben wir dann ein bisschen bei den Lebenslügen müssen aufhören. Und dann hat es geheißen, nächste Woche, also heute geht es weiter mit den Worten. Und das stimmt, das machen wir. Aber ich habe mir gleich noch rasch etwas überlegt bei den Lebenslügen. Weil die Schwierigkeit ist ja, dass sich die Lebenslügen bei uns reinschleichen in unser Leben. Und dass wir bereit sind, die Lügen als Wort zu akzeptieren. Christian, kannst du mir da mal das Erste aufrühren? Danke. Es heisst ja, es gibt Sprichwort, Lügen haben kurze Beine. Das kennt ihr, oder? Und für kurze Beine habe ich hier das Schweinchen, das hat sehr kurze Beine. Das steht für das Sprichwort, Lügen haben kurze Beine. Das heisst, irgendeinisch kommen die Lügen, also kommt Wort das Licht. Mit kurzen Beinen kommst du nicht weit. Irgendwie so könnte man das Sprichwort deuten. Irgendeinisch kommt Wort schon ans Licht. Aber es gibt eben auch, oder bei diesen Lebenslügen habe ich das Gefühl, verhalten sich ganz anders. Ich glaube, die Lebenslügen haben lange Beine. Da habe ich ein Beispiel für lange Beine. Ein Giraffe, oder? Ich glaube, bei diesen Lebenslügen, man muss sich ein bisschen abstützen, es ist noch ein bisschen müde. So. Ich glaube, die Lebenslügen, die haben lange Beine. Ich glaube, die kommen nicht einfach so ans Licht. Ich glaube, wir müssen dort sehr genau hinschauen und uns genau analysieren und beobachten. Sonst kann es sein, dass wir mit diesen Lebenslügen das ganze Leben tun. Weil wir einfach sagen, ja, das ist Wort. Weil wir sie gar nicht als Lügen entlarven. Ich würde sagen, für eine normale Lüge, oder? Wenn wir irgendjemanden anschwindeln, nein, das habe ich nicht gemacht. Dann würde ich sagen, Lügen haben kurze Beine. Das kann sein. Aber bei diesen Lebenslügen, dunkt es mir, ist es anders. Und darum das Bild von diesen zwei Gesellen hier, mit kurzen und mit längeren Beinen. Ich glaube, es ist wirklich nötig, dass wir uns immer wieder ganz bewusst auf Gottes Worte ausrichten tun. Wir brauchen Gottes Worte, um die Lügen vom Teufel wirklich zu erkennen, zu überführen und dann auch von uns wegzuweisen. Das wollen wir ja so dann auch machen. Vielleicht kennt jemand die christliche Fernsehsendung, oder es ist eigentlich ein Fernsehgottesdienst, Hour of Power. Die wird von den USA her quasi aufgenommen und dann auch auf verschiedenen christlichen Fernsehsender ausgestrahlt, auf Deutsch übersetzt. Und in diesem Gottesdienst, dort wird immer zum Anfang ein Bekenntnis gesprochen. Die ganze Gemeinde spricht das. Und ich möchte euch das mal vorlesen. Ich finde das so gut. Bevor der Gottesdienst so richtig losgeht, am Anfang, tun alle zusammen das Bekenntnis lesen. Ich bin nicht, was ich tue. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere über mich sagen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist es, was ich bin. Niemand kann mir das nehmen. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Ich muss mich nicht hetzen. Ich kann meinem Freund Jesus vertrauen und seine Liebe mit der Welt teilen. Und ich glaube, das wiederholte Aussprechen von den Worten Gottes ist wichtig, ja notwendig. Wenn man die Lebenslügen wirklich will, aus unserem Leben verbannen oder möglichst verbannen. Es ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt Perfektion möglich. Aber wenn wir sie möglichst wollen, aus unserem Leben haben. So, und jetzt möchte ich eben mit euch noch einmal durch die Geschichte durchgehen. Matthäus 4, 1 bis 11. Und da mal aber nicht mehr auf die Lügen schauen, sondern jetzt auf die Worte, wo Jesus diesen Lügen entgegenhalten tut. Fangen wir gerade an. Ich lese immer zuerst noch einmal, was kurz passiert ist. Und dann sage ich etwas dazu. Die erste Versuchung ist Vers 3 und 4. Und dort steht, Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Spannend finde ich gerade, der Teufel traut Jesus zu, dass er aus Steinen Brot machen kann. Und zuallererst finde ich, fordert der Teufel heute uns raus. Trauen wir das Jesus auch zu, dass er aus Steinen Brot machen könnte? Für den Teufel ist das keine Frage. Er traut ihm das zu, dem Jesus. Und sonst ist aber die Versuchung, finde ich, der Fall ist klar da. Jesus soll beweisen, dass er der Sohn Gottes ist und Steine in Brot verwandeln kann. Und damit sagt der Teufel eigentlich zu Jesus indirekt, du bist, was du tust. Er weist dich als Sohn Gottes durch deine Taten. Zeig mir's, dass du das bist. Und jetzt ist eben spannend, wie denn Jesus darauf reagieren tut. Er antwortet mit einem Vers aus der Bibel. Und Jesus zitiert da aus dem 5. Buch Mose. Ihr seht sie hier abgedruckt. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Ich glaube, Jesus hat sein Hungern während diesen 40 Tagen hier in der Wüste als demütiges Warten auf Gottes Hilfe angeschaut, aufgefasst. Ich glaube, er gewusst, dass Gott ihn da jetzt in die Wüste führen tut, versuchen tut und auch von ihm das Fasten, das Hungern verlangen tut. Und er hat demütig darauf gewartet, dass Gott irgendeinisch zur rechten Zeit noch ihn wieder wird versorgen, das Fasten wird brechen, ja, für ihn wird schauen. Und er hat eben demütig gewartet und er hat auf Selbsthilfe verzichtet. Ich meine, der Punkt ist nicht, ob er sich hätte helfen können. Ich glaube fest, Jesus hätte das können, aus diesen paar Steinen Brot machen. Er hätte sich gut können selber helfen und es klingt verlockend. Aber er hat gewusst, was Gott, sein Vater, von ihm möchte. Und er hat auf die Selbsthilfe bewusst verzichtet. Und das hat er ganz im Gegensatz zu Adam und Eva gemacht. Dort hat die Schlange können die Eva einreden, dass wenn sie vom Frucht, vom Baum, von der Erkenntnis wird essen, plötzlich wird quasi sie wie Gott. Dass sie wird volle Erkenntnis haben. Und das Wollen sie wie Gott, das steckt in uns allen irgendwie drin. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber irgendwie wäre das schön. Wir hätten unser Geschick selber in der Hand. Und wären nicht jemand anderem ausgeliefert. Weil sie wie Gott heisst, ich will unabhängig leben. Das ist eigentlich der Punkt von sie wie Gott. Ich will unabhängig leben. Ich will selber regieren. Ich will selber können entscheiden, wenn was passiert. Und alles soll möglich sein, was ich will. Und ich glaube, da trifft es doch. Sie wie Gott. Also, der Lebensstil heutzutage, der trifft das sehr gut. Wir haben ungeheure Anstrengungen unternommen in der Wissenschaft, in der Entwicklung. In den letzten paar Jahrzehnten sind Sachen gelungen, die vorher Jahrtausende lang für Menschen nicht möglich gewesen sind. Wir haben uns ein Stückchen mehr zu dem Sein wie Gott entwickelt. Da hat es ganz viel Gutes, da machen wir gar nicht schlecht. Aber der Antrieb daraus, oder, den kann man vielleicht schon ein bisschen hinterfragen. Das Streben nach dieser Unabhängigkeit. Ja, wir wissen uns heute weitgehend selber zu helfen. Und da setzt eben auch der Teufel jetzt bei Jesus an. Nach 40 Tagen ohne Essen in der Wüste, will der Teufel Jesus dazu verleiten, sich selber zu helfen. Und wie gesagt, er hat schon gewusst, der kann das. Der Teufel hat gewusst, der kann das. Der hat gewusst, ob die Macht von dem Jesus, das finde ich so eindrücklich, der weiß genau, was der Jesus könnte. Aber darum ist es nicht gegangen. Er hat einfach versucht, Jesus zu verführen. Hilf dir jetzt selber. Zeig, dass du Sohn Gottes bist. Los, hilf dir. Und Jesus, der hat sich demütigen und hat ganz auf die Versorgung vom Vater gehofft. Der hat nichts jetzt da wollen, sein Schicksal selber in die Hand nehmen. Nein, das hätte er nicht wollen. Und das ist ja auch im Gegensatz. Es ist schon mal ein Volk in der Wüste gewesen. Nicht 40 Tage, sondern 40 Jahre. Aber gewisse Parallelen gibt's. Und die haben dauernd gemurrt. Und die haben dauernd ihr Schicksal selber in die Hand nehmen. Bis hin noch zu dem golbigen Kalb, das sie bauen haben. Weil sie ihr Schicksal selber wieder in die Hand nehmen. In dem Punkt sogar, dass sie selber einen Gott haben oder einen Götz machen. Ja, der Vers, der zielt darauf ab, dass der Teufel wirklich Jesus hat verführen wollte, selber aktiv zu werden. Und Jesus gibt sehr gute Antwort, oder? Jesus gibt sehr eine passende Antwort. Und ich glaube, er hat noch einen anderen Vers gekannt. Jesus muss sehr gute Bibelkenntnis gehabt haben. Und ich würde sagen, der Vers aus dem 5. Mose 2,8 muss er auch gekannt haben. Der schwingt da drinnen an. Weil dort steht, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf, dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das ist der Schluss, oder? Das ist der entscheidende Punkt. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und Jesus hat unbedingt Gottes Gebot halten. Er hat aber dafür auf Selbsthilfe in dem Moment verzichtet. Es wäre möglich gewesen. Aber der Punkt ist, wäre es auch Gottes Wille gewesen. Und weil es das nicht war, hat er darauf verzichtet. Der Teufel spricht mich an und sagt, du musst beweisen, dass du Gottes Sohn bist. Auf das geht Jesus gar nicht ein. Bevor Jesus in die Wüste gegangen ist, ist er getauft worden vom Johannes der Täufer. Und dort, nach dem Taufe, ist ja das passiert, dass ein Tauben auf Jesus herabgekommen ist und dass eine Stimme hörbar war. Und die Stimme, also Gott, hat gesagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus hat seine Identität nicht vom Teufel bezogen. Er hat sich nicht beweisen. Er hat niemandem beweisen, was er ist. Er hat seine Identität von Gott bekommen. Und daran hat er festgehalten, auch wenn er vielleicht so nach 40 Wüstentagen, das ist wahrscheinlich auch emotional, gar nicht einfach auszuhalten, vielleicht schon ein bisschen die Frage gestellt hat, ja, wer bin ich denn, dass ich das muss durchleiden, dass ich da muss durchgehen, dass mich der Teufel so versuchen. Aber er hat festgehalten an dem, was Gott ihm gesagt hat. Ich habe dann hier eine Tabelle gemacht, quasi für die erste Versuchung, was wir so ein bisschen festhalten können. Der Teufel hat Jesus versucht und das Ergebnis ist, Jesus hat es abgelehnt, aus diesen Steinen Brot zu machen. Er hat nur wollen machen, was der Vater auch will. Die Lüge ist, ich bin, was ich tue. Und die Wahrheit ist eben, ich bin nicht, was ich tue. Ich bin Gottes Kind und tue nur, was der Vater will. Wenn ich sage, die Lüge ist, ich bin, was ich tue, dann heisst das nicht, tuend nichts mehr. Dann haben wir die Wahrheit erkannt. Eigentlich ist die Wahrheit, tu das, was der Vater von dir möchte. Und tu das nicht, was der Vater von dir nicht möchte. Und das hat Jesus da ganz praktisch gelebt. Kommen wir zu der zweiten Versuchung. Ich lese es wieder vor, Vers 5 bis 7. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, und jetzt zitiert der Teufel aus einem Psalm, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das Perfide ist, dass es damals der Teufel mit einem Bibelvers versucht. Ganz angriffig. Und er sagt, wenn du springen wirst, dann werden dich die Engel auf den Händen tragen und sie werden dich behüten und schauen, dass dir nichts passieren wird. Du kannst da runterkumpeln und es kommt dann schon gut. Aber die Hauptsache ist, du beweisest dich als Gottes Sohn. Zeig's, dass du Gottes Sohn bist. Du bist dann, was passieren tut, wie dich andere erkennen. Wie du dich beweisen. Der Teufel stellt hier ganz eine gemeine Falle. Wenn Jesus springt und nicht gerettet wird, dann ist er tot. Springt er und wird gerettet, dann hat Jesus seine Grösse selber demonstriert. Also der Teufel, oder? Der hat so eine Win-Win-Situation ausgelegt. Das ist wie beim Müllestein. Manchmal kannst du einfach hin und her fahren und eine Mülle auftun und eine zu. Immer hin und her. Und so hat er irgendeine Falle gebaut. Wenn Jesus kommt und er ist tot, ja gut. Das ist für den Teufel ein kleines Opfer. Das ist ihm recht. Und wenn Jesus springt und die Engel kommen und ihn retten, ja, dann hat er auch gewonnen, weil Jesus den Beweis erzwungen hat quasi. Weil er selber seine Grösse wie demonstriert hat. Ganz eine gemeine Falle, die da der Teufel gebaut hat. Du hast noch am Suchen. Kommt nur rein. Also bevor wir jetzt aber hier weitermachen und die Antwort von Jesus anschauen, wollte ich noch klären, wie die beiden plötzlich dann von der Wüste hier mitten nach Jerusalem gekommen sind. Ich meine, das ist ja komisch, jetzt sind sie in der Wüste unterwegs gewesen und der Teufel hat noch gesagt, mach jetzt aus diesen Stein Brot. Und plötzlich, bei der nächsten Versuchung, sind sie in Jerusalem auf der Tempelmauer oben und Jesus soll dort runterspringen. Und es gibt Ausleger, die sagen, ja weisst, das war einfach eine Vision gewesen. Die haben wie einen Tagtraum gehabt. Aber ich finde, das tut nicht logisch. Weil wenn ich in einem Tagtraum noch einmal runterkomme, dann würde mir ja nichts passieren. Dann bräuchte ich auch den Beweis nicht. Die müssen physisch den Schauplatz gewechselt haben. Von der Wüste, mitten in Jerusalem hinein, dort zu dieser Tempelmauer oben drauf. Das heisst aber auch, dass der Teufel wirklich Macht hat, Menschen zu versetzen auf dieser Welt. Das finde ich noch gefürchtig, eindrücklich. Und manchmal machen wir den Teufel so ein bisschen klein. Aber der Teufel hat Macht auf dieser Welt. Und ich glaube, auch das müssen wir uns wieder in Erinnerung rufen. Und umso grösser ist dann auch der Sieg, wo Jesus errungen hat. Also, jetzt zurück zu der Antwort von Jesus. Er antwortet wieder mit einem Vers aus dem 5. Buch Mose. Dort steht, dass wir unseren Gott nicht versuchen sollen. Wäre Jesus gesprungen, hat der Gott gezwungen, seine Zusage aus Psalm 91, das ist der Vers, wo der Teufel genommen hat für die Versuchung, dann hat er Gott gezwungen, jetzt das Wort zu machen. Wenn Jesus gekumpelt wäre, dann hat er Gott gezwungen, jetzt musst du deine Engel schicken, dass sie mich bewahren tun. Die Leute sagen, du bist, was andere über dich sagen. Und wenn Jesus gesprungen wäre, hätte er zwar beweisen können, wer er ist, und sein Vater hat sicher die Engel geschickt. Ich glaube, dass das eingetroffen wäre. Aber er hat es nicht freiwillig gemacht. Jesus hat es ausgelöst. Jesus hätte Gott zu dieser Tat gezwungen, um ihn zu retten. Und stellt euch vor, oder, das hat man gesehen. Der Tempelplatz, der war belebt. Also das hat der Teufel auch abzielt. Dass Jesus dort runterkumpelt und Menschen das mitbekommen. Was für ein Aufschrei. Da kumpelt einer ab dieser hohen Mauer. Und was für ein Wunder. Der wird aufgefangen, bevor er den Boden berührt. Das wäre gesehen worden. Jesus hat seine Grösse nicht nur im Teufel bewiesen. Das wäre immer wie ein Lauffeuer. Jesus wäre grosse Nummer geworden, gross rausgekommen. Aber er hat es erzwungen. Und er hat es abgelehnt, sich selbstständig gross zu machen. Er konnte in dieser Situation da widerstehen. Jesus war demütig genug, sich nicht selber gross zu machen. Und er konnte auf den Zuspruch von anderen verzichten. Und vor allem, er ist gehorsam geblieben. Es steht ja in Gottes Wort, dass wir Gott nicht versuchen sollen. So antwortet er dann auch, wieder aus dem 5. Mose heraus, wir sollen Gott nicht versuchen. Und ich habe mir dann überlegt, wo wollen wir mit Gottes Hilfe gross rauskommen? Gibt es Momente, wo wir wie von Gott Hilfe wollen erzwingen? Ein Wunder wie wollen erzwingen? Weil wir es wollen? Weil wir es jetzt brauchen, dass wir gut dastehen? können wir auch sagen, ja, stimmt, es könnte möglich sein, das Wunder, aber es entspricht nicht dem, was Gott will. Ich erzwinge es jetzt nicht. Ich habe wieder eine Tabelle gemacht, um das ein bisschen zusammenzufassen alles. Das Ergebnis von dieser Versuchung war, Jesus hat es abgelehnt, sich in die Tiefe zu werfen. Er hat sich nicht müssen beweisen und auch nicht mit Gottes Hilfe müssen beweisen. Die Lüge ist, ich bin, was andere über mich sagen, und das Wort ist, ich bin eben nicht, was andere über mich sagen. Ich muss mich nicht beweisen. Und ich finde noch wichtig, oder? Auch wenn mir niemand zujubelt, auch dann, Gott liebt mich und ich bin sein Kind. Gottes Liebe ist nicht davon abhängig, ob ich eine grosse Nummer werde, ob ich Bewunderer habe, ob mir Leute zujubeln, ob mir Leute auf die Schulter klopfen. Ich muss das nicht herbeiführen, die Grösse suchen, mich gross machen. Gott liebt mich. Es ist nicht von dem abhängig. Kommen wir noch zu der dritten Versuchung. Vers 8 bis 10. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Gott hat schon mal einen Mose, einen Hesekiel, einen Johannes auf einen Berg geführt, auf einen Höhen, und hat sie irgendetwas schauen lassen. Unterschiedliche Sachen, die drei. Aber es ist etwas, wo Gott schon mehrmals gemacht hat. Und der Teufel, der will sein wie Gott. Und jetzt packt er Jesus und führt ihn auf einen Berg und will ihm auch etwas zeigen. Er kopiert mit dieser Handlung auch Gott. Und dort oben, dort bietet er jetzt Jesus an, was zu sehen ist. Alle Länder von dieser Welt. Das heisst aber auch alle Menschen, die in diesen Ländern wohnen. Alles Wissen, das existieren tut. Alles Kulturgut. Alle Reichtümer. Alles. Alles wird Jesus angeboten. Und als Fürst von dieser Welt kann der Teufel eben das Angebot machen. Allerdings müssen wir auch wissen, er kann es nur temporär machen. Es steht in Offenbarung 12,12, und das finde ich sehr tröstlich, der Teufel wird Macht über die Welt verlieren, wenn Jesus wiederkommen wird. Jetzt, zur Zeit, ist er noch Fürst über die Welt und kann das Angebot machen, aber die Zeit geht vorbei. Auch quasi das Privileg wird der Teufel noch verlieren, die Macht wird er müssen abgeben. Der Deal ist einfach, oder? Unglaublicher Einfluss, unglaublicher Reichtum im Tausch dafür, niederzuknien und den Teufel anzubeten. Und damit deutet der Teufel eben auch an, du bist, was du hast. Sprich, du brauchst Macht, du brauchst Erfolg, du brauchst Besitz. Ja, dann bist du jemand. Und jetzt ist spannend, oder? Jesus hat nicht den Blick aufs Wesentliche verloren. Wie viele Menschen streben nach Macht, nach Besitz, nach Reichtum, fast ein ganzes Leben. Nie ist genug. Aber Jesus sieht das Wesentliche. Er sieht vor allem das Problem dahinter. Er sagt, nein, wir dürfen nur Gott allein anbeten. Niemand anders soll man anbeten. Kein Besitz, keine mächtige Position, kein Einfluss, den wir haben können, wäre genug wichtig, um Gott untreu zu werden. Ich soll nur Gott anbeten. Und indirekt sagt er ja auch, alles auf dieser Welt ist sowieso vergänglich. Es lohnt sich nicht, mich hier im Falschen auszuliefern für etwas, das vergänglich ist. Wir sind nicht, was wir haben. Der Teufel sagt, du bist, was du hast. Nein, wir sind nicht, was wir haben. Wir sind, wer wir in Gott sind. Er ist ewig und er ist unvergänglich. Er ist Schöpfer und nicht einfach Schöpfung. Weißt du, es ist gescheiter, wir gehen zum Schöpfer und beten ihn an, als wir wollen einfach seine Schöpfung besitzen. Das ist wie verkehrt. Wir können sagen, wir müssen aufpassen, dass wir ja nie den Gottesdienst gegen den Teufelsdienst eintauschen tun. Weil um das ist es dem Teufel da gegangen. dass Jesus im Teufel den Dienst erweist. Ich habe auch wieder eine Tabelle gemacht für uns. Das Ergebnis von dieser Versuchung ist, Jesus lehnt alle Länder und alle Reichtum ab, alle Reichtümer. Er weiss um die Vergänglichkeit von diesen Reichtümer. Die Lüge ist, ich bin, was ich habe. Und die Wahrheit dazu ist, ich bin eben nicht, was ich kann. Reichtümer auf dieser Erde sind vergänglich. Und sie sind es nicht wert, den Falsch anzubeten. Gott untreu zu werden. Deshalb wollte ich nur Gott anbeten. Jetzt haben wir eigentlich ein bisschen im Schnelldurchlauf, mal durch die drei Versuchungen, Worten noch einmal gehört, Lügen noch einmal gehört. Aber was heisst es denn für heute und wie ist es weitergegangen hier in dieser Geschichte? Es gibt einen Vers 11, den habe ich noch nicht gelesen, der letzte. Wo das vorbei war, steht, da verließ ihn der Teufel und siehe, da trat ein Engel herzu und diente ihm. Also der Teufel ist vom Jesus weggegangen nach diesen drei Versuchungen. Und es ist das eingetroffen, wo Jesus sich dafür demütigt hat. Gott ist gekommen mit seinen Engeln und hat ihn dient. Und dient, so verstehe ich das, er ist mit Essen versorgt worden, mit Nahrung, was er gebraucht hat nach dieser strengen Zeit. Ja, Jesus hat es geschafft, er hat die Versuchungen vom Teufel widerstehen können. Der Sieg war ihm. Jetzt könnte man sagen, oder es gibt auch Leute, die sagen, ja, siehst du, er hat einfach müssen dreimal den Teufel widerstehen und dann hat er Ruhe gehabt. Ja, so ist es nicht gewesen. Es gibt eben die gleiche Geschichte, steht auch noch bei Lukas. Und die tönt der letzte Vers so. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit. Es ist nicht so, dass du es dann geschafft hast, dass du dann keine Anfeindungen mehr hast, keine Versuchungen. Nein, der Teufel ist wieder gekommen. Er hat nur die Chance, die Zeit, bis Jesus wiederkommt. Und in der darf er nicht aufgeben, in der muss es versuchen, immer dranbleiben, sein Bestes tun, wenn er sein Ziel erreichen will. Und da, wenn es steht, bis zur bestimmten Zeit, dann ist spätestens die Zeit gemeint, wo Jesus nach Jerusalem gekommen ist, wo es ihm als Lebendiger gegangen ist. Die Zeit, wo er nachher ans Kreuz gekommen ist und hat müssen sein Leben hingeben. Dort war noch eine wahnsinnige Versuchungszeit für den Jesus. Und er hat aber auch dann wieder bestehen. Und das ist so gut für uns. Es liegt alles an dem, dass Jesus dem Teufel widerstehen konnte. Spannend ist auch, dass bei allen drei Versuchungen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Jesus immer aus dem 5. Buch Mose zitiert hat. Ich meine, also die Bibel hat noch ein bisschen mehr Umfang. Aber Jesus ist sich treu geblieben. Er hat einfach immer mit dem 5. Buch Mose, und die Verse sind nicht einmal so weit voneinander, immer daraus geantwortet. Und das 5. Buch Mose ist aber auch das Buch, wo einen zweiten Mose wird ankündigen. Einen, der aber eben dem Gott treu ist. Einen, der das Volk wirklich wird befreien und erlösen. Also Jesus Christus. Und vielleicht zitiert er darum, gerade aus dem Buch, weil es schon auf ihn zeigen tut. Und Jesus hat wirklich das verbracht, oder, wo Mose und alle anderen Menschen, man fängt bei Adam an und geht eigentlich über Jesus hinweg im Zeitstrahl bis hin zu uns. Oder? Jesus hat das gemacht, was wir alle nicht können. Er ist allen Versuchungen, hat er können widerstehen und er hat Gott in allem treu gehalten. Etwas können wir aber auch lernen. Der Sieg, den Jesus hier eingefahren hat, ich würde sagen, der ist auch dank guter Bibelkenntnis gelungen. Er hat im Teufel immer mit biblischen Worten begegnen. Und er hat keine Bibel dabei gehabt. Also es ist gar nicht falsch, mal etwas auswendig zu wissen. Es könnte also sein, dass du irgendwann mal in Versuchung geratest, wo du dann keine Bibel dabei hast. Und es wäre blöd, dann ganz hilflos zu sein. Im letzten Mal hat Jesus bei der letzten Versuchung den Teufel Satan genannt. Und Satan ist hebräisch und heisst der Ankläger. Ein anderes Wort quasi für Teufel, aber auch eine andere Übersetzung oder eine andere Bedeutung. Ja, der Ankläger, das ist der Satan, der hasst Gott über alles. Weil er ja sein will, wie Gott. Und er hasst die Menschen, weil wir Gottes Schöpfung sind und weil wir Gott die Ehre erbieten, hasst er auch uns. Und er möchte uns anklagen Für jeden Fehler, den wir machen. Für immer, wenn wir Gott untreu sind. Jedes Mal, wenn wir etwas Falsches machen, möchte er uns anklagen. Christian, wenn du das nächste Mal so ausrastest, wegen dem Parkplatz, möchte er dich eigentlich anklagen. Aber das Gute ist, jetzt musst du hören, du bist geschützt vor dem, vor dieser Anklage. Dank dem, was Jesus bestanden hat bei diesen Versuchungen. Und wenn du Jesus aufgenommen hast in dein Leben, hat er dich nicht mehr anzuklagen. Dank dem, dass das passiert ist, kann er uns nicht mehr anklagen. Der Paulus beschreibt das im Römerbrief, das ist noch so die letzte Bibelstelle, die ich euch heute Morgen zumute. Römer 8, 33 bis 34. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Und genau an diesem Punkt, finde ich, liegt die Sprengkraft vom Evangelium. Dank Jesus sind wir nicht nur von dieser Schuld befreit, die wir angehäuft haben, bevor wir ihn in unser Leben aufgenommen haben. Nein, dank Jesus sind wir nicht mehr anklagbar für den Mist, den wir noch bauen, wenn wir schon mit ihm unterwegs sind. Und ich kann einfach von meinem Leben sagen, da fällt immer noch eine ganz gehörige Portion Mist an. Also da ist noch nichts von Perfektion rum oder nur so leben, wie Gott möchte. Aber wir sind nicht mehr anklagbar. Dank Jesus ist mir vergeben, was ich gemacht habe, früher. Und dank Jesus kann man mich schlechter tun. Kann der Ankläger mich da nicht mehr anklagen. Dank dem, dass Jesus dieser Versuchung widerstanden ist, dank dem, dass er auch der Versuchung am Kreuz widerstanden hat, dank dem, dass er das Kreuz auf sich genommen hat, den Tod besiegt hat. Dank Jesus hat der Ankläger keine Macht mehr über dich, über mich, über uns. Wenn du mit Jesus lebst, hat er keine Macht mehr über dich. Und das bedeutet auch, wir sind frei. Du hast es vorhin schon angetönt. Wir sind frei. Und manchmal kommen wir mit dieser Freiheit gar nicht klar, wenn wir es gar nicht begreifen, was das Grosses ist, was das Grosses heisst. Wir sind frei und der Punkt ist, also dann leben wir doch endlich auch so, als wären wir frei. Dann gehen wir nicht mehr immer unter die Lebenslügen zum Beispiel. Wir sind frei. Wir müssen uns nicht mehr unter die stellen. Wir können die von uns weisen. Wir sind frei. Jesus hat den Teufel weggewiesen. Es wird Zeit, dass wir auch die Lebenslügen und den Teufel weggewiesen tun. Und dass wir sie anfangen zu ersetzen durch Gottes Worte. Dort, wo wir Gott treu sind, dort haben Lügen keinen Platz mehr. Und zwar ganz egal, ob es denn Lügen sind, mit kurzen Beinen oder deren mit langen Beinen, wo wir vielleicht ganz schlecht können selber überhaupt enttarnen, eigentlich haben keine Lügen mehr Platz, wenn wir frei sind. Wir müssen unser Leben nicht mehr länger nach den Lügen vom Teufel ausrichten. Das ist vorbei. Und ich lade euch jetzt ein, mit mir zusammen noch einmal das Bekenntnis anzuschauen, respektive zusammen das laut zu reden. Und zwar als Bekenntnis von der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wenn du das möchtest, darfst du aufstehen und mit mir zusammen das einfach laut sagen. Wir wollen es bekennen, dass wir nicht sind, was wir tun. Dass wir nicht sind, was wir haben. Und dass wir nicht sind, was andere über uns sagen. Und dass wir Kinder Gottes sind. Also, wenn ihr möchtet, dürft ihr aufstehen und mit mir zusammen das so laut bekennen. Ich bin nicht, was ich tue. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere über mich sagen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist es, was ich bin. Niemand kann mir das nehmen. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Ich muss mich nicht hetzen. Ich kann meinem Freund Jesus vertrauen und seine Liebe mit der Welt teilen. Ja, Jesus, wir sind wirklich nicht, was wir haben, was wir tun, was andere über uns sagen. Wir sind frei. Und danke, dass wir wirklich frei sind. Dir gebührt alles Lob dafür. Es ist ein unfassbares Geschenk, dass du uns wirklich frei gemacht hast. Und jetzt stehen wir da und wollen die Lebenslügen loswerden in unserem Leben. Wir möchten sie besser können erkennen, gar nicht mehr darauf eintreten. Wir wollen nach deinen Worten leben. Aber Jesus, hilf du uns. Weil so ganz ohne Hilfe klappt es nicht. Wir brauchen deine Fürsorge und dich darauf aufmerksam machen. Ja, Heiliger Geist, wir brauchen dich als Beistand, der uns wirklich helfen tut. Und ich danke dir, dass wir dürfen auf deine Hilfe zählen. Dass es auch dir ein Anliegen ist, dass wir wirklich frei leben und nicht mehr geknechtet sind von diesen falschen Lügen vom Teufel. Amen. Amen. Dürfen wieder Platz nehmen.